SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Es ist der letzte EU-Gipfel in diesem Jahr und auch das letzte Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, bevor Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident wird. In der EU, da geht die Sorge um, dass Trump die Ukraine-Hilfe zurückfahren könnte, auch wenn sich Bundeskanzler Olaf Scholz nach einem Telefonat mit Trump am Rande des EU-Gipfels optimistisch geäußert hat. Wichtig ist den Staats- und Regierungschefs, dass Ukraine-Initiativen nicht ohne die Ukraine ergriffen werden dürften. Aus Brüssel berichtet unser Korrespondent Jakob Mayer.
Die EU wird im kommenden Jahr rund 30 Milliarden Euro für das Land bereitstellen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, außerdem mehr Luftabwehrsysteme, Munition und Raketen zu liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Abend, die Unterstützung müsse so stark sein, dass kein Diktatfrieden zustande komme. Scholz hat gestern mit dem künftigen US-Präsidenten Trump telefoniert und erklärte, er sei ganz zuversichtlich, dass die USA und Europa ihre Hilfe für die Ukraine fortsetzen würden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky betonte in Brüssel, die USA und Europa könnten Wladimir Putin nur gemeinsam stoppen und sein Land retten. Den Sturz des syrischen Machthabers Assad sieht die EU als Chance. Sie will jetzt prüfen, ob Wirtschaftssanktionen aufgehoben und Wiederaufbauhilfe geleistet werden kann.
In den USA droht kurz vor Weihnachten ein Verwaltungsstillstand. Das Repräsentantenhaus hat einen Vorschlag der Republikaner für einen Übergangshaushalt abgelehnt, um die Bundesbehörden zu finanzieren. Dieser war vorgelegt worden, nachdem der künftige Präsident Donald Trump eine parteiübergreifende Vereinbarung verworfen hatte. Sollte es bis heute um Mitternacht keine Einigung geben, tritt der sogenannte Shutdown ein mit unbezahltem Zwangsurlaub für Staatsbedienstete und erheblichen Einschränkungen fürs öffentliche Leben. Nach Deutschland zu den Tarifverhandlungen bei Volkswagen. Die sind sowieso schon ein Marathon für Konzern und Gewerkschaft IG Metall. Und trotzdem müssen die Gesprächspartner erneut in die Verlängerung gehen. Denn eine Einigung wurde immer noch nicht erzielt, berichtet aus Hannover unser Reporter Johannes Koch.
Bis Mitternacht haben Volkswagen und die Gewerkschaft weiter verhandelt. Ohne Ergebnis. Am Vormittag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Aus Teilnehmerkreisen gibt es nun erstmals verhalten optimistische Töne, auch wenn man sich zu Details aus den Gesprächen nicht äußern möchte. Volkswagen und die IG Metall hatten gestern Abend jeweils mitgeteilt, die Tarifgespräche weiterführen zu wollen. Laut Gewerkschaft sei man bereits bei etlichen Punkten zusammengekommen und auf einem konstruktiven Weg. Doch zentrale Fragen seien weiter nicht geklärt. Zudem würden interne Abläufe bei VW die Gespräche weiter verzögern, so die Kritik der Arbeitnehmerseite. Die fünfte Tarifrunde von Volkswagen war am Montag gestartet. Seitdem wird in einem Tagungshotel am Stadtrand von Hannover Tag und Nacht verhandelt. Volkswagen hatte im September Sparmaßnahmen angekündigt und schließt seitdem betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nicht mehr aus. Außerdem verlangt das Unternehmen von seinen Beschäftigten auf mindestens 10% Lohn zu verzichten. Sollte es nicht gelingen, zu einem neuen Tarifvertrag für die rund 120.000 VW-Beschäftigten zu kommen, droht die Gewerkschaft mit erneuten Warnstreiks.
Die Opposition im Baden-Württembergischen Landtag hat die Kassenärztliche Vereinigung wegen der schrittweisen Schließung von 18 Notfallpraxen im kommenden Jahr scharf kritisiert. Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen sieht dagegen zu dem Konzept keine Alternative. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Die SPD kämpfe weiterhin gegen den geplanten Kahlschlag bei den Notfallpraxen, kündigte deren gesundheitspolitischer Sprecher Wahl an. Er forderte ein sofortiges Ende der Schließungspläne. Die Kassenärztliche Vereinigung will in Baden-Württemberg von Ende März bis Ende November 18 Notfallpraxen schrittweise schließen. Dafür sollen in bestehenden Bereitschaftspraxen die Öffnungszeiten erweitert und mehr Ärzte eingesetzt werden. Grünen Gesundheitsminister Lucher hob die Notwendigkeit hervor, ärztliche Bereitschaft zukunftsfest zu machen. Weil es weniger niedergelassene Ärzte gebe, müsse man Kräfte bündeln. Der FDP-Landtagsabgeordnete Hausmann warf Lucher dagegen vor, seiner Verantwortung nicht gerecht zu werden und regte einen Notfallgipfel an.
Zur Fußball-Conference League und da hat Bundesligist Heidenheim zu Hause nicht überzeugen können. Die Mannschaft trennte sich vom Schweizer Club St. Gallen mit einem Unentschieden. SWR-Sportreporter Stefan Kersthold.
Die Serie ohne Sieg hält an beim 1. FC Heidenheim. Gegen den FC St. Gallen reicht es für das Team von Trainer Frank Schmidt nur zu einem 1:1 Unentschieden. Damit verpasst der FCH die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in der Conference League. Norman Teuerkauf sorgte nach einer halben Stunde für die verdiente Führung gegen offensiv harmlose Schweizer. Im zweiten Durchgang versäumte es der Bundesligist aber nachzulegen. Und so nutzte der FC St. Gallen eine seiner wenigen Möglichkeiten zum Ausgleich. Torschütze per Kopf in der 78. Minute war Stanic. Es blieb dann beim 1:1 St. Gallen damit ausgeschieden. Der 1. FC Heidenheim wartet vor dem letzten Bundesligaspiel des Jahres am Sonntag in Bochum, morgen bei der Auslosung auf seinen Playoff-Gegner in der Conference League.
In London, da läuft wie jedes Jahr rund um Weihnachten die Darts-WM und da ist Gabriel Clemens bereits ausgeschieden. Der 41 Jahre alte Saarländer unterlag Außenseiter Robert Owen aus Wales in der zweiten Runde mit 1:3. Damit zieht Clemens, der vor 2 Jahren völlig überraschend ins WM-Halbfinale kam, nicht in die finale Turnierphase ab dem 27. Dezember ein. Anschließend kam das Aus auch für Nico Springer, der sich beim 1:3 gegen WM-Halbfinalist Scott Williams aus England aber achtbar aus der Affäre zog. Mats Nicholson berichtet.
Der Mainzer Springer lieferte mit seinen 24 Jahren bei der WM-Premiere einen großartigen Auftritt ab. Das Duell mit dem Engländer Williams war das bisher beste Spiel dieser WM im Alexandra Palace. Mit hohem Wurftempo spielten beide absolutes Weltklasse-Darts. Mit dem besseren Ende für den Favoriten aus England. Nico Springer nimmt immerhin knapp 9.000 Euro aus London mit nach Hause. Gabriel Clemens kassierte überraschend eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere. Nach der Auftaktpleite gegen den Waliser Owen ist die WM schnell vorbei. Clemens rutscht in der Weltrangliste ab und ist nur noch der drittbeste deutsche Darts-Profi.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bringen Wolken örtlich Schnee oder Schneeregenschauer, vor allem im Bergland. Am Nachmittag wird es trockener und es soll ab und zu auch mal die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen heute 0 bis 7 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Wahlerfolg der AfD in Thüringen hat viele Folgen für die dortige Landespolitik. Und das gilt auch für die Parlamente in den anderen beiden Bundesländern, in denen im September gewählt wurde, also für Brandenburg und Sachsen. Weil die AfD so stark geworden ist, stellt sich eine zentrale Frage: Wie widerstandsfähig sind unsere demokratischen Institutionen gegen demokratiefeindliche Tendenzen? Schaut man nach Baden-Württemberg, ist die AfD dort im Moment die kleinste Oppositionspartei und wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Katharina Fuß aus der Redaktion SWR Landespolitik hat sich mal im baden-württembergischen Landtag umgehört, wie gut geschützt sich das Parlament dort vor möglichen demokratiefeindlichen Einflüssen sieht.
Auch im baden-württembergischen Landtag hat die AfD schon öfter für Aufsehen gesorgt, zum Beispiel 2018. Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen musste mehrmals dazwischen gehen.
Wir fahren fort in der Debatte und das Wort hat Herr Repple. Ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und Sie fliegen raus. Genau. Herr Repple, Sie sind damit für heute aus der Sitzung ausgeschlossen.
Als sich der AfD-Abgeordnete weigert zu gehen, greift die Polizei ein. Hier wurden die demokratischen Spielregeln klar missachtet, findet der SPD-Abgeordnete Sascha Binder.
Das war was Außergewöhnliches und sicherlich einer der Tiefpunkte in der Geschichte des Landtags von Baden-Württemberg.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion ist seit 13 Jahren im baden-württembergischen Landtag und ist sich trotz solcher Tumulte sicher, die Demokratie im Parlament ist nicht gefährdet.
Ich kann sagen, das, was wir in Thüringen erlebt haben, dieses Chaos um die Wahl des Landtagspräsidenten und die Frage des Alterspräsidenten, würde in Baden-Württemberg nicht funktionieren.
Anders als in Thüringen, wo ein AfD-Abgeordneter als ältester Abgeordneter die erste Sitzung des Landtags eröffnet hat, sind für den Alterspräsidenten in Baden-Württemberg nach einer Regeländerung nicht seine Lebensjahre, sondern seine Dienstjahre entscheidend. Hier kommt die AfD also erstmal nicht in Frage. Und die AfD in Baden-Württemberg selbst? Sie wird im Land vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Fraktionschef Anton Baron wehrt sich dagegen, dass seine Partei oft als Gefahr für die Demokratie gesehen wird.
Das ist eine Strategie der anderen politischen Kräfte, dass sie uns ausgrenzen wollen, aus allen Gremien raushalten wollen. Also da, wo es rechtlich möglich ist, machen sie es ja auch schon.
Unterstellt Baron. Damit im Landtag alles rechtlich korrekt abläuft, gibt es den Landesverfassungsgerichtshof. Die Richter wählt der Landtag. Die FDP sieht bei der Wahlregelung eine Schwachstelle der Demokratie. Deren rechtspolitischer Sprecher Nico Weinmann fordert daher die Verfassungsrichterinnen und Richter, künftig wie im Bund mit einer Zweidrittelmehrheit zu wählen.
Aktuell langt die einfache Mehrheit und das könnte natürlich bedeuten, dass eine Partei alleine einen Verfassungsrichter, eine Verfassungsrichterin bestellt. Und ich glaube, gerade bei einem so übergeordneten wichtigen Amt ist eine breite parlamentarische Mehrheit sinnvoll und gut.
Die anderen Fraktionen im Landtag sind bei dieser Forderung eher zurückhaltend. Denn bei einer Zweidrittelmehrheit besteht die Möglichkeit einer Blockade durch eine Sperrminorität. In Thüringen hat die AfD im Landtag mehr als ein Drittel aller Sitze. Und so kann sie die Wahl der Richterinnen und Richter dort blockieren, weil ohne sie die Zweidrittelmehrheit nicht möglich ist. Der Freiburger Politikexperte Michael Wehner schätzt diese Gefahr für Baden-Württemberg aktuell als eher gering ein.
Sowohl links- als auch rechtspopulistische Parteien oder extremistische Parteien liegen derzeit bei einem Gesamtstimmenanteil von ca. 20% und insofern diese Sperrminoritätenfrage sich Stand heute in der Form in Baden-Württemberg nicht stellt.
Auch Landtagspräsidentin Arras gab nach der Wahl in Thüringen bekannt, ihr Parlament sei aktuell gut gegen demokratiefeindliche Einflüsse geschützt. Dennoch arbeitet der Landtag nach eigenen Angaben gerade noch daran zu prüfen, ob es noch Lücken gibt. Im Januar soll dann mehr dazu bekannt gegeben werden.
Der baden-württembergische Landtag will sich also wappnen gegen demokratiefeindliche Einflüsse.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist die Zukunft des Deutschland-Tickets. Im Bundestag soll heute eine Gesetzesänderung beschlossen werden, damit die Finanzierung für das nächste Jahr gesichert ist. Teurer wird das Ticket allerdings trotzdem, berichtet Jim Bob Nikschas.
Wer das normale Deutschland-Ticket abonniert hat, bezahlt dafür ab Januar nicht mehr 49 Euro, sondern 58 Euro pro Monat. Grund dafür ist, dass die bisherige Rechnung der Politik nicht mehr aufgeht, sagen die Verkehrsunternehmen. Denn je mehr Menschen ihre bisherigen Monatskarten kündigen und auf das günstigere Deutschland-Ticket umsteigen, desto weniger Einnahmen gibt es. Dazu steigen die Kosten für Energie und Personal. Die Preiserhöhung alleine reicht aber auch nicht, um das Ticket das gesamte Jahr über zu finanzieren, sagen die Bundesländer. Die hatten deshalb schon mit dem Bund vereinbart, dass sie übrig gebliebenes Geld aus dem Topf auch nächstes Jahr verwenden dürfen. Das sind rund 300 Millionen Euro.
Nach dem Jahr im Bundestag für die Finanzierung des Deutschland-Tickets muss dann noch der Bundesrat sein Go geben. Und der stimmt heute noch über weitere Gesetzesvorlagen ab. Birte Sönnigsen.
Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen im neuen Jahr um 0,2 Prozentpunkte steigen. Das hatte Gesundheitsminister Lauterbach per Verordnung auf den Weg gebracht. Er will damit vermeiden, dass einige Pflegekassen im nächsten Jahr in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Eine große Pflegereform hatte die Ampelregierung nicht auf den Weg gebracht. Abgestimmt wird auch über die geplante Erhöhung des Kindergeldes. Das soll um 5 Euro im Monat steigen. Ebenso der Kindersofortzuschlag für Familien mit geringem Einkommen. Ob der Bundesrat einem weiteren Gesetz, nämlich einem Gesetz zur Steuerentlastung, tatsächlich zustimmen wird, ist nicht ganz sicher. Denn die Länder würden durch die Steuerentlastung Einnahmen verlieren.
Die Lage in Syrien beschäftigt erneut die Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen will darüber heute in der Türkei Gespräche führen. Uwe Lüb.
Mitte der Woche sagte sie im Bundestag, die Türkei müsse bei der Entwicklung in Syrien auch die Kurden einbeziehen. Das werde sie bei ihrem Türkei-Besuch, Zitat, sehr, sehr deutlich machen. In Nordsyrien hätten kurdische Kämpfer den sogenannten Islamischen Staat IS mitbekämpft. Sie seien daher wie Deutschland ein Teil der Koalition gegen den IS. Präsident Erdogan strebt an der Grenze Syriens zur Türkei die Schaffung einer rund 30 Kilometer tiefen Pufferzone an. Der Türkei wird für die Zukunft Syriens eine wichtige Rolle zugeschrieben. International ist sie daher zentraler Ansprechpartner.
In Frankreich wird heute das Urteil in dem Prozess um den islamistisch motivierten Mord an dem Geschichtslehrer Samuel Paty erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagten Haftstrafen zwischen einem und 16 Jahren. Caroline Düller.
Auslöser war die Behauptung einer damals 13-jährigen Schülerin. Paty habe in einer Unterrichtsstunde über Meinungsfreiheit Muslime beleidigt, als er Mohammed-Karikaturen zeigte. Die Schülerin war in der fraglichen Stunde aber gar nicht da. Ihre Lüge brachte eine Hetzkampagne ins Rollen, an deren Ende das Attentat auf Samuel Paty stand. Als Schlüsselfiguren des Prozesses gelten Brahim Chninar und der islamistische Aktivist Abdelhakim Sefrioui. Schnina ist der Vater der Schülerin, die die Lüge über Paty in die Welt gesetzt hatte. Ihm und Sefriwi wird vorgeworfen, die Hetzkampagne maßgeblich organisiert und vorangetrieben zu haben.
Und in Italien soll heute das Urteil um das Seenotrettungsschiff Open Arms fallen. Vor 5 Jahren hatte der damalige Innenminister Matteo Salvini ein wochenlanges Anlegeverbot verhängt. Dem jetzigen Vizeministerpräsidenten werden deshalb Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung und 4 Islamverbände wollen am Nachmittag die Verträge unterzeichnen, die sie ausgehandelt haben. Darin geht es um Themen wie Religionsunterricht, Begräbnisvorschriften und Seelsorge. Matthias Zahn.
Die Landesregierung sagt, man wolle die Zusammenarbeit auf eine vertragliche Grundlage stellen. Der islamische Religionsunterricht an Schulen zum Beispiel soll ausgebaut werden. Bisher gibt es ihn in Rheinland-Pfalz nur als Modellprojekt. Begonnen hatten die Gespräche mit den Islamverbänden schon vor 12 Jahren. Es war ein langwieriger, teils schwieriger Prozess. Zwischenzeitlich waren die Verhandlungen für mehrere Jahre unterbrochen. Die Musliminnen und Muslime bilden nach den beiden christlichen Kirchen die drittgrößte religiöse Gemeinschaft in Rheinland-Pfalz. Es leben etwa 200.000 Muslime im Land.
Das SWR Aktuell Infodate am Morgen, Freitag, der 20. Dezember, also nur noch heute. Dann macht auch der Bundestag Weihnachtspause. Viel von Besinnlichkeit war in dieser Woche ja nicht zu spüren. Doch einige persönliche Momente hat Lissy Kaufmann herausgehört.
SWR Aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Denn viele Abgeordnete, die haben ihre letzte Rede in ihrer politischen Karriere im Plenum gehalten.
Im Bundestag gibt es in diesen Tagen ganz außergewöhnliche Szenen. Nein, nicht die, in denen Fritze Merz ausgesprochen scharf über den Kanzler herzieht, während das restliche Plenum tobt. Ich meine die kleinen Momente, die beinahe untergehen, die in diesen Tagen aber häufig zu erleben sind. Wenn Abgeordnete am Ende ihrer Rede kurz innehalten, persönlich werden und Abschied nehmen, weil sie bei der anstehenden Bundestagswahl nicht wieder antreten. Es sind Momente, die sich anfühlen, als würden die Abgeordneten eine Pausetaste drücken. Raus aus dem Politikerwahnsinn, rein ins normale Leben. Dann sagen sie Dinge wie "Danke für die gute Zeit". Dann wenden sie sich auch an die Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen, mit denen sie lange und gut zusammengearbeitet haben, wie sie sagen. Dann wird es kurz warm und herzlich. Dann wird auch mal umarmt. Dann zeigt sich, dass hinter all den Phrasen und Auseinandersetzungen Menschen stecken, die sich im Grunde auch über Parteigrenzen hinweg verstehen. Zumindest den Grenzen zwischen den Parteien der Mitte. Es sind Momente, die nichts zur Gesetzgebung beitragen, aber für ein bisschen Menschlichkeit sorgen in politisch rauen Zeiten.
Anmerkungen von Lissy Kaufmann.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.